also Vater unser, davor auch was Jesus uns sozusagen gelehrt hat über das Vater unser. Ich weiß nicht, kann man in der FEG einen Witz erzählen?
Ja. Ja? Nur gute.
Nur gute. Das müsst ihr nachher sagen, ob er gut war. Okay, also immer wenn ich das Vater unser höre, kommt mir immer eine Anekdote, ist eigentlich gar kein Witz, also wirklich passiert. Ihr wisst ja, in Amerika, da ist ja das Gebet und das Fromme auch viel mehr in der Gesellschaft. Da ist es so, wenn immer eine American Football, wenn der Trainer eine Rede hält, oft, dass der Trainer sagt zu einem, hey, bet. Und dann ist es auch so, bevor der Trainer seine flammende Rede hält, sagt er zu dem Koloss, 2,20 Meter, 150 Kilo schwer, sagt er, nach meiner Rede bete ich das Vater unser. Okay? Dann sagt er, klar, Coach, mache ich so. Der Trainer hält die Rede, der Quarterback sagt dann zu seinem Nebenmann, ich glaube nicht, dass der das Vater unser kann. Das glaube ich nicht. Dann sagt sein Nebenmann, doch, doch, das kann doch jeder Christ. Und dann sagt er, nee, glaube ich nicht. Dann sagen sie, okay, $50 Wette. So, dann wetten sie um $50. Der Trainer hört auf mit seiner Rede. Was passiert? Der Koloss geht auf die Knie, faltet seine Hände und sagt, müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Dann sagt der Quarterback, so ein Schrott, da hast du deine $50. Also, der hat es auch nicht gewusst. Okay, war da gut. Okay, also ein doppelter Witz. Okay, also jetzt zu dem Vater unser. Ich komme zum Vater unser. Also, Matthäus 6. So. Jesus, also die Bergpredigt, auch viele Atheisten, die überhaupt nicht fromm sind, die nicht in die Kirche gehen, sagen, hey, Bergpredigt ist super. Das ist das Manifest. Manche Theologen sagen, hey, im Himmel, wenn wir mal im Himmel sind, das Grundgesetz sind, ist die Bergpredigt so. Und bevor wir zur Bergpredigt kommen, macht es Jesus auch, er nimmt drei große Themen, also drei geistige Themen, Gebet, Spende und Fasten und geht erstmal drauf ein. Also bevor er das Vaterunser lehrt, lehrt er eigentlich so drei, über die drei großen geistigen Prinzipien, was in der Bibel steht so. Für mich das Vaterunser, ich weiß nicht, ihr habt das vielleicht in der Kinderstunde gelernt oder Konfirmandenunterricht oder sonst wo, weiß ich nicht. Aber oft hat es die Dynamik verloren so. Und ich wollte euch erzählen, ich lebe in Heidelberg, in Kirchheim, relativ spießig, Mittelreihenhaus so. Also wir haben einen kleinen Garten und eine Terrasse und wir haben sehr viele Kinder. Wir haben gerade 6 Kinder daheim so, also wenig Platz, obwohl wir ein Haus haben. Manche lachen. Wir haben auch eine Dachterrasse auf der Südseite so. Und ich habe ganz oft zu meiner Frau gesagt, diese Dachterrasse ist sowas von überflüssig, ist total Schrott so. Wir bräuchten noch ein Zimmer. Ich war schon auch bei der Stadt, habe gesagt, hey, wir würden da nochmal umbauen. Die haben gesagt, das geht nicht so. Ihr wisst ja, Deutschland, Regel, Gesetze, alles gut. Also wir durften nicht bauen und wir haben uns immer geärgert so. Und wisst ihr, was passiert ist? Diesen Winter war ja relativ kalt und sehr dunkel und meine Frau ist ab und zu, wenn ein bisschen die Sonne geschienen ist, auf die Südseite, auf die Dachterrasse und hat gemeint, Murat, das ist wie im Paradies, da kommt die Sonne, das ist herrlich. Bei uns, Garten, Nordseite, kommt gar nichts. Und sag ich, probiere das auch mal. Auch vor 2 Wochen, ich lebe seit viereinhalb Jahren bin ich in diesem Haus. Ich war noch nie auf dieser Dachterrasse. Also nur mal kurz zum Saubermachen. Meine Frau gibt immer die Aufträge. Einer muss das ausführen, natürlich. Dann habe ich... ja, ja. Der Mann ist der Kopf und die Frau der Hals. Und der Hals sagt, wo es Kopf geht. Aber ist ein anderes Thema. Also auf jeden Fall war ich vor 2 Wochen auf dieser Dachterrasse, Liegestuhl genommen. Und da schien die Sonne. Und ich habe gesagt, hey, ist das herrlich. Ist das herrlich, da scheint die Sonne. Seit 4,5 Jahren. Und wir haben dann mit meiner Frau, also sie hat das Projekt ausgerufen, Dachterrasse wird gerichtet, wir werden öfters dort sein. Das Witzige ist, ich wohne seit 4,5 Jahren da. Seit 4,5 Jahren haben wir diese Dachterrasse, aber Tatsache ist, wir nützen es nie. Jetzt langsam nützen wir, weil wir merken, wie schön das ist. Oase, da ist es ruhig, da kommt die Sonne. Und ich hoffe auch wirklich, dass das Vaterunser für euch auch bis zur Dachterrasse wird. Dass ihr sagt, hey, ich kenne eigentlich das Vaterunser jahrelang, aber ich habe das nie in Anspruch genommen. Ich habe nie die Strahlen der Sonne so wahrgenommen von Gott. So. Ich hoffe es, dass Gott da einfach Gnade schenkt und ihr wirklich das in einem ganz neuen Licht seht, das Vaterunser. Okay, jetzt habe ich euch, glaube ich, heiß gemacht. Jetzt lese ich euch mal 6 Verse vor und dann hoffe ich, dass ihr mitmacht. Also 6 Verse, probiert mal eure Augen zuzumachen, einfach mal nur zuzuhören. Und dann sagt mir mal bitte, was ganz, ganz, ganz oft vorkommt in diesem Vaterunser oder eine Einleitung vom Vaterunser. Also, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her posaunen, mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagoge und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ich wollte euch mal fragen, was kommt ganz, ganz häufig vor? Das sind die einleitenden Worte von Vaterunser. Was kommt ganz oft vor? Bitte macht mit. Ihr müsst einfach raus, verborgen. Okay, was noch? Lohn. Genau. Also diese 2 Sachen, danke. Hey, voll gut, ihr vergisst super. Bei manchen Gemeinden haben sie 50 Mal gerufen. Also, Lohn und verborgen. Also Jesus sagt, wenn es um Fasten geht, wenn es um Gebet geht, wenn es um Spenden geht, dann musst du es im Verborgenen tun. Ich bin immer wieder fasziniert, wie aktuell die Bibel ist. Wieso? Geh mal auf Facebook, geh mal auf Instagram, geh mal auf Snapchat. Kennt ihr das alles? Ich kenne es nicht. Also manches nur, meine Kinder zeigen mir es immer so. Hey, ist Wahnsinn, was die Leute alles posten, auch die Frommen so. Sie posten, wie sie für Leute beten, also alles Mögliche. Warum? Warum? Weil du gesehen werden willst. Der Mensch möchte gesehen werden. Bei uns war es so, im Gottesdienst, während im Gottesdienst Lobpreis, ist eine Frau zu mir gekommen, hat mich angestupst. Während im Gottesdienst, also Lobpreis. Und sie hat gemeint, hey, auf der Webseite sagt ihr, ihr wollt bekannt sein für die Liebe Gottes. Ihr wollt eine Stimme in der Stadt sein, so. Ich war bei euch im Gottesdienst jetzt 10 Minuten, keiner hat mich angesprochen, keiner hat mich gesehen. Die war so sauer, hat ihre Jacke genommen, ist rausgerannt, so. So. Der Mensch möchte gesehen und wahrgenommen worden. Habt ihr euch schon mal gefragt, in der Bibel ist manchmal wie ein Register, da stehen die ganzen Namen. Malachi und Kalipi und was weiß ich. Das ist wie ein Telefonbuch. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum? Da stehen die ganzen Namen drin. Habt ihr schon mal gemerkt, manchmal, wenn Paulus seine Briefe schreibt, dann sagt er, grüß den, grüß jenes, grüß die Lotta, grüß die Liesel, grüß den Peter und die Hannelore und den Wolfgang auch und den gut aussehenden Rüdiger muss auch unbedingt grüßen. So. Dann denkt man, ey, warum? Ist doch ein bisschen überflüssig, die ganzen Namen. Aber der Mensch möchte gesehen werden. Er möchte wahrgenommen worden. Wahrgenommen werden. Darum bubt es auch. Also Facebook und die ganzen Sachen. Die Leute sind schlecht drauf, wenn sie ein Bild posten und es nicht so viel Likes bekommen. Sind traurig, sind enttäuscht. Und manche finden es total geil. Die sagen, ich habe was draufgestellt. Murat, 200 Leute haben es geliked. Das ist total geil. Ich sage, hey, voll cool. Schön. Also, für ihn schön. Und Jesus weiß das und die Bibel ist aktuell. Und Jesus sagt, hey, wenn du betest, dann probier das im Geheimen zu tun. Probier nicht so viel Aufmerksamkeit zu haben. So. Also das wäre mein erster Punkt. Vielleicht will Gott sagen, hey, egal wie du betest, egal wie du fastest, egal wie viel Geld du spendest, ich sehe dich. Ich sehe, was du tust, ich nehme das wahr. Und ich glaube, wenn du im Herzen immer das Gefühl hast, hey, Gott sieht mich und Gott nimmt es wahr, dann kannst du entspannt sein, dann ist es auch egal, was die Leute um dich sehen oder nicht sehen, ist eigentlich egal. Und ich wünsche mir, dass wir Christen manchmal auch autonom sind, nicht wie ein Blatt im Wind sind, immer was die Leute wollen, sondern einfach sagen, hey, wir ziehen das durch. Ich war vor 2 Jahren, das ist ein extremes Beispiel, ich war in Amerika und ich fand es total echt entspannt. Habe mich mit Amish-People-Leuten getroffen, hey, total cool. Total cool. Die haben manchmal gar keinen Strom, die haben kein Auto, aber die sind echt total entspannt. So, es hat mir echt gut getan. Ich bin halt ein bisschen extremes Beispiel, so. Aber da sieht man, dass sie einfach sagen, hey, uns ist das egal, was die Leute sehen oder nicht sehen. Wir wissen, es gibt einen Gott und der sieht es. Mein zweiter Punkt so, bevor wir zum Vaterunser kommen. Lohn. Es geht um Lohn. Jesus sagt, wenn du betest, wenn du fastest, wenn du Geld spendest, dann bekommst du auch einen Lohn. Gefällt's euch? Gefällt es euch? Ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Wie würde es euch gefallen, wenn euer Chef sagen würde, ihr könnt mal arbeiten, ein halbes Jahr kriegt ihr keinen Lohn. Einfach mal ein halbes Jahr arbeiten, der Firma geht's gut, er ist schlecht gerade. Schafft mal ein halbes Jahr. Es gibt nichts. Ich glaube, wir müssen echt als Christen nochmal ganz neu über so Sachen nachdenken, wenn Jesus über diese Sachen sprechen tut. Jesus sagt, wenn du solche Sachen tust, es gibt einen Lohn. Und ich glaube, manchmal wir als Christen wissen nicht, ob wir solche Sachen sagen sollen oder nicht. Ich war im Flüchtlingsheim, jetzt am Donnerstag. Wir haben dort einen Kaffee und da habe ich jemanden gesehen. Also ich wollte eigentlich, wir haben einen Kaffee gehabt, wir haben aufgeräumt und so. Ich habe irgendwas vergessen, bin nochmal hingefahren. Dann habe ich jemanden gesehen und der hat fast Tränen in den Augen gehabt. Habe gesehen, er trinkt Alkohol. Habe gesagt, hey, wie geht's? Und er hat dann... Ich kann seine Sprache so und hat seine Herzensleistung mir angeklagt. Also, wie sagt man da? Ausgeschüttet, danke. Ich bin Ausländer. Ausgeschüttet. Also, sein Herz ausgeschüttet. Er hat gesagt, hey, ich bin 7 Monate da, ich kann kein Deutsch. Meine Familie ist nicht da, meine Mutter ist nicht da, mein erwachsener Mann, aber trotzdem so, meine Freunde nicht da. Da hat gesagt, hey, ich bin total fertig. Und so ein Schrott, ich trinke immer voll oft Alkohol so, weil ich bin so traurig, ich kann nicht mal mein Leid mit jemand, ja, kann es nicht mal mit jemand erzählen so, ich trinke oft Alkohol so. Was sagst du so jemanden? Was sagst du? Was würdest du sagen? Weißt du, was ich gesagt habe? Ich weiß nicht, ob es theologisch richtig war, aber ich habe gesagt, hey, ich würde euch beten. Bete, weil ich glaube, Gott wird dir helfen. Ich weiß nicht, was Gott machen wird, keine Ahnung. Aber ich bin überzeugt, dass Gott diesen Mann sieht. Und ich bin 100% überzeugt, wenn er betet, dass Gott hört. Ich weiß nicht, was Gott macht. Das weiß ich nicht. Ob er hier bleiben darf oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, dass Gott hört. Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Sagt Jakobus, das sage ich nicht. Das sagt die Bibel. Das ist immer gut. Also Jesus, bevor das Vaterunser geht, sagt, hey, es gibt einen Lohn. Und es sollte, wieso sagt das Jesus? Ich glaube, Jesus will uns motivieren, dass wir ganz neu beten lernen und wirklich auch beten. Man sagt über China, dass sich 40.000 Leute pro Tag bekehren. 40.000 Leute bekehren sich pro Tag in China. Glaubst du das? Da war jetzt ein Artikel im Stern. 40.000 Leute bekehren sich täglich zu Jesus Christus in China. Mir haben Pastoren erzählt, sie sind eingeladen worden in China. Und dann hieß es, morgens um 5 Uhr ist Gebet. Und der Pastor hat gesagt, so ein Schrott, ey, 5 Uhr Gebet, ist echt eklig, so 4 Uhr aufstehen, da richten, hinfahren, sind bestimmt 4, 5 Hansel so. Der hat eigentlich gar keinen Bock gehabt, sagt er. Dann ist er hingefahren und er sagt, es war unglaublich. Er war kurz vor 5 da, der sagt, die Gemeinde war brechend voll, brechend voll. Die Leute lagen auf dem Knie. Er sagt, es war so ein heiliger Moment, ehrfürchtig. Bevor die Gebetsversammlung losging, die Leute waren da und haben gebetet. Und er hat gesagt, hey Murat, jetzt weiß ich, was uns in Deutschland fehlt. So. Und Jesus sagt, es geht um Lohn. Ich weiß nicht, was Gott uns immer geben möchte, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Gott uns motiviert, uns ermutigt, wenn wir beten, dass wir was bekommen. So. Okay, ich muss echt schnell machen, so. Sonst werde ich hier gesteinigt. Das ist immer so, wenn man in Gemeinden eingeladen wird, wenn man zu lang überzieht, dann werden die Leute sehr sauer. Mittagessen und so, ich verstehe es, kleine Kinder. Also ich kenne das alles. Okay, zwei Punkte noch. Jesus sagt, also ganz praktisches Beispiel. Ich weiß nicht, ob er aufgepasst hat. Jesus sagt, wenn du betest, was sollst du machen? Ganz praktisches Beispiel. Geh in dein Zimmer und schließe die Tür ab. Ganz praktisch. Wer macht das von euch? Ich glaube, Jesus wird vielleicht heutzutage sagen, wenn du betest, tu als allererstes dein Smartphone ausmachen. Glaubt ihr das? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, dass es Jesus sagen wird. Ich lese Bibel und gucke voll oft auf meine WhatsApp-Nachricht. Ich gehe manchmal beten und schreibe SMS dabei. Ich weiß nicht, ob ihr es macht. Ich mach's. Also. Wieso sagt es Jesus? Ich glaube, hier geht es wirklich um Intimität, um ungestört sein. Es soll eine Tür sein. Es soll was sein, wo dich zu Gott nicht stören soll. Wenn du viele Kinder hast, dann verstehst du, was ich meine. So. Warum? Wir haben daheim gerade 6 Kinder und das Essen ist echt anstrengend. So, hey, nicht mit dem Tisch, mit dem Stuhl wackeln, Kaugummi raus, mit dem Messer nicht deinen Bruder erstechen. So, mach's nicht. Hey, echt, 6 Kinder ist echt anstrengend. So, mit Familie essen. Manchmal gehe ich mit meiner Frau abends zusammen essen. Das ist ganz entspannt. Kerzenlicht, Rose. Ich sag, Schatz, du hast so schöne Augen. Habe ich das jemals gesagt? Keiner stört uns. Keine Kinder, die schreien und nerven. Also ich liebe Kinder. Aber Jesus sagt, wenn du betest, ganz praktisch, geh in dein Zimmer, schließe die Tür ab, dass dich keiner stört. Und oft, was stört dich? Wenn du betest, also mich stört oft mein Handy so. Oft Leute, Gedanken und ich bin abgelenkt so. Weiter. Das ist jetzt die Matthäus-Stelle. Es gibt aber auch eine Lukas-Stelle. Lukas geht so, auch über das Vaterunser. Da ist so Jesus unterwegs und Jesus betet. Und die Jünger sehen Jesus beten. Hey, die Jünger haben gesehen, wie Jesus Tote auferweckt. Die haben gesehen, wie Jesus aus Steine Brot macht, also alles mögliche, Vermehrung. Aber die haben nie gesagt, Jesus, zeig uns, wie man Tote auferweckt. Haben sie nicht gesagt. Sie haben nie zu Jesus gesagt, hey, zeig uns mal, wie man mehr Geld macht. Haben sie auch nicht gesagt. Also ich hätte vielleicht gesagt, keine Ahnung. Aber wisst ihr, was sie gesagt haben, wo sie Jesus beten gesehen haben? Sie haben gesagt, Jesus, lehr uns beten. Und dann hat Jesus ihnen das Vaterunser gezeigt. Was zeigt es? Es zeigt, dass wenn Leute beten, dass andere Menschen sehen oder fühlen oder diese Vibes merken, hey, da passiert was. Er hat eine Vertrautheit, eine Innigkeit. Und darum haben sie gesagt, hey, lehr uns beten. Sie haben gesehen, wie intim, wie vertraut Gott, Jesus mit Gott war. Und dann sehen sie diese Vertrautheit und sagen, hey, lehr uns doch auch beten. Wir wollen das auch sehen. Ich bin ganz oft mit Moslems zusammen. Wisst ihr, was Moslems zu mir sagen? Die sagen nicht, hey, intellektuell hast du voll die geilen Argumente, ich will Christ werden. Die sagen auch nicht, was weiß ich was. Ganz oft sagen Moslems zu mir, hey, wenn Christen beten, ich merke eine Vertrautheit, eine Nähe und das will ich haben. Ich merke eine Nähe, eine Vertrautheit. Wie du mit Gott sprichst, das ist irgendwie, das will ich haben. Und ich glaube, genau das war's. Und was macht Jesus? Jesus lehrt in das Vaterunser so. Ich komme zum Vaterunser und habe nur noch 9 Minuten, aber ich werde mein Bestes geben so. Okay, also. Dann fangen wir an. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Also, Vater im Himmel. Habt ihr schon mal über das nachgedacht? Vater im Himmel. Vater kennt eigentlich jeder, aber er ist im Himmel. Also im Himmel. du siehst Gott gar nicht. Gott ist im Verborgenen. Man soll auch von Gott kein Gleichnis machen, ein Bild machen. Es ist irgendwie widersprüchlich. Einerseits geht es um Vater. Jeder kennt ja seinen Vater, also zumindest ein bisschen so. Aber einerseits dieser Spagat, Gott ist im Himmel. Und ich glaube, das ist Gebet. Gebet ist immer, dass Gott ein Stück weit nah ist. Du spürst manchmal Gottes Frieden, Gottes Gegenwart. Und manchmal betest du und denkst, Gott ist ganz weit weg. Gott ist im Himmel so. Obwohl Gott auch in unserem Herzen wohnt. Ich glaube, das ist wirklich schwierig manchmal für uns als Menschen. Es ist schwierig, weil du Gott nicht siehst. Gott ist im Himmel. Aber wir sollen das beten. Vater unser im Himmel. Und immer wenn ich das merke, also ich bete eigentlich täglich das Vaterunser, merke ich für mich diese Diskrepanz, dass ich merke, es geht um Vater, es geht um Nähe, aber es geht auch darum, dass Gott irgendwie im Verborgenen ist. Und ich glaube, das sagen ja auch die ersten 6 Verse, dass wir Gott immer im Vertrauen, im Verborgenen suchen sollen. Gott ist im Verborgenen. Gott ist oft bei den Armen, bei den Schwachen. Gott ist ein Geheimnis. Bei den Rabbinern war es so, wenn sie studiert haben, also wenn die Rabbiner ihre Schule zu Ende gemacht haben, wisst ihr, was sie dann erfüllen mussten? Sie müssten mehr Fragen haben an Gott wie davor. Also wenn einer Rabbi sein wollte, er hat ein Studium gemacht und danach musste er mehr Fragen an Gott haben wie davor. Was zeigt es uns? Das zeigt uns, egal wie lange du mit Gott unterwegs bist, wir können ein Stück weit Gott entdecken, aber Gott ist geheimnisvoll. Gott ist verborgen. Gott macht, was er will und wir verstehen Gott nicht so. Ganz oft verstehe ich Gott nicht. Ganz oft treffe ich mich mit Leuten von der Gemeinde, die erzählen mir Sachen. Mein Mann ist fremdgegangen, das ist passiert, jenes passiert. Ein Sohn, 2,5 Jahre, todkrank. Hey, wir haben so oft gebetet, gestorben so. Habe ich eine Antwort? Ich weiß es nicht. Ich könnte theologisch, ich habe schon ein paar Ideen, aber ich sage ganz oft den Leuten, hey, ich weiß es wirklich nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich will Gott vertrauen, dass Gott mir hilft. Glauben heißt ja, ich vertraue Gott, aber ich weiß oft es nicht. Und das lehrt uns das Vaterunser, dass Gott im Himmel ist. Okay, wir machen weiter. Da heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Also das Vaterunser fängt so an und hört auch auf so, Gott zu preisen und zu loben. Gott zu preisen und zu loben. Ich sage euch ein Beispiel. Du kannst in Urlaub gehen nach Spanien, nach Portugal, in die Türkei. Wobei viele jetzt nicht in die Türkei gehen. Die Leute kommen in ein 5-Sterne-Hotel und sagen, hey, voll Schrott, da ist noch ein bisschen Dreck. Da ist mein Lieblingsmüsli ist nicht da und da war ein Haar in der Suppe und ist voll der Schrott. Und dann kommen andere Leute in das gleiche Hotel und sagen, oh, voll geil, Swimmingpool, die Leute sind voll nett, die Sonne scheint. Hey, was passiert? Bei dem gleichen Hotel. Was passiert? Was passiert? Es passiert, dass manche immer das Negative sehen, die Haar in der Suppe, so, immer was läuft schlecht. Hey, manche Leute kommen bei mir in die Gemeinde und sagen, ich muss kritisch sein. Dann sage ich den Leuten, hey, wenn du kritisch sein willst, brauchst du nicht den Heiligen Geist. Wer braucht den Heiligen Geist? Wenn du kritisch sein willst, du kannst kritisch sein von mir aus, aber wieso brauchst du Jesus, um kritisch zu sein? Ich war auch kritisch ohne Jesus. Ohne Jesus war ich auch kritisch. Ich brauche Liebe, ich brauche Barmherzigkeit. Einer trage des anderen Last, das sagt die Bibel. Und manchmal habe ich echt das Gefühl, gerade in Europa und Deutschland, es ist cool, immer mit dem Finger auf die Leute zu zeigen. Alles, was schlecht läuft, das kannst du machen, aber ich sage dir ganz ehrlich, dafür brauchst du nicht den Heiligen Geist. Dafür brauchst du auch nicht Kirche und dafür brauchst du keinen Gottesdienst. Die Bibel sagt, wir werden an der Liebe erkannt werden. Wo gibt es in der Bibelstelle, wo es heißt, dass du kritisch bist und immer nörgeln tust, dafür bist du total geil. Zeig mir eine Bibelstelle. Ich kenne so viele Christen, ich kenne so viele Moslems, die sagen, ich habe mich bekehrt zu Jesus Christus. Meine Familie, die bringt mich um, die haben meine Frau weggenommen, die haben mich geschlagen, Murat. Ich lebe in einem Dorf oder in einer Stadt 35.000 Leute. die gehen jedes Mal in eine Moschee und jedes Mal predigt der Prediger über mich, weil ich Christ geworden bin. Ich habe Angst um meine Familie. Aber Murat, weißt du, wieso ich Christ geworden bin? Weil ich Menschen gesehen habe, die mich lieben. Die lieben mich. Diese Menschen lieben mich, diese Liebe, die spüre ich, und darum will ich Jesus nachfolgen. Was will ich sagen? Das Vaterunser lehrt uns, Gott immer zu preisen. Immer Gott zu preisen. Hey, Gott zu erhöhen, egal wie viele Probleme, wie schwierig das ist, Gott zu preisen. Es gibt eines der erfolgreichsten Paarberater, der heißt mir fällt der Name nicht ein. Aber ihr müsst das Buch kaufen, die 7 Geheimnisse einer glücklichen Ehe. Der hat 30 Jahre lang Paare der hat Paare in ein Haus reingesteckt und hat die verwanzt. Die sagen, es gab gar keine, ne, wirklich. Also, man sagt, es gibt keinen Menschen, der so Paare untersucht hat wie dieser Typ. Meistens muss man Fragebogen ausfüllen. Er hat diese Leute aufgenommen. Wie sie gestritten haben, wie sie gelebt haben. Sex hat er nicht aufgenommen, weil er darum lacht, das nicht. Aber er wollte wirklich auf das Geheimnis kommen. Und eines seiner Geheimnisse, wisst ihr, was er sagt? Er hat Paare 30 Jahre begleitet, über 4.000 oder 40.000 Paare. Er sagt, gute Paare, wisst ihr, was gute Paare machen? Ein Geheimnis von Paaren, die gut unterwegs sind, dass sie das Gute, immer wieder das Gute aneinander sehen und die negativen Sachen nicht so hoch oben anstellen. Das ist das Geheimnis von glücklichen Paaren. Und ich glaube, auch in der Gemeinde ist das so, auch in der Freundschaft ist das so. Natürlich gibt es schlechte Sachen, natürlich gibt es negative Sachen. Die kann man auch mal ansprechen. Aber ich sage da ganz ehrlich, ich kann meine Frau nicht ändern. Ich kann sie nicht ändern. So. Ich kann ihr 10-mal das sagen, ich kann 100-mal, manche Sachen stören mich so, wir sind über 20 Jahre zusammen, ich kann immer noch sagen, was mich stört, aber soll ich euch was sagen? Du kannst einen Menschen nicht ändern, das geht nicht. Du kannst dein Kind nicht ändern, so, das geht nicht, ein Stück weit vielleicht. Aber der wird nicht so sein, wie du es willst, 100%. Was will ich sagen? Er sagt, dieser Ehetherapeut, man muss das Positive ändern. Immer wieder das Positive betonen, um glücklich zu sein. Und Jesus lehrt auch in dem Vater unseres, hey, Gott zu preisen, Gott groß zu machen. Da, so fängt das Gebet an. Und so endet das Vater unser. Okay, 2 Minuten. Okay, gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergebt haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Ganz kurz, also der mittlere Block geht es eigentlich nur um uns, der mittlere Block. Am Anfang wirklich Gott zu preisen, Gott groß machen, der mittlere Teil. Und der mittlere Teil könnte ich so sagen, es gibt eine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wieso? Weil Jesus sagt, vergib meine Schuld, das ist Vergangenheit. Hey, ich sage euch, die meisten Beziehungen scheitern daran, genau an das, weil Leute nicht vergeben können, weil Leute bitter sind, weil Leute frustriert sind. Oft ist das Problem von uns nicht die Politiker, nicht die Flüchtlinge, nicht der Islam. Oft ist das Problem, dass wir in der Familie miteinander nicht klarkommen. Wie viele Leute kenne ich, die sagen, hey Murat, daheim, ich streite mich so oft mit meiner Frau, so oft mit meinen Kindern, ich gehe lieber länger arbeiten. Eigentlich ist es eine Ausrede gegenüber meiner Frau, ich gehe lieber arbeiten, da habe ich meine Ruhe. Ihr lacht nicht, das ist oft meine Erfahrung, auch in Gemeinden, auch in Familien. Und oft ist das Problem, was Jesus sagt, dass man nicht miteinander vergeben hat. Wenn du Leute vergibst, musst du Leuten auch in die Augen schauen können. So, oder? Man muss wirklich vergeben. Wenn Gott uns vergibt, hey, wisst ihr was, ich habe eine Übung mir angeeignet, ich denke gar nicht drüber nach. Egal was passiert in der Gemeinde, egal was passiert in meiner Familie, ich denke nicht drüber nach, ich sage Gott, vergib ihn, ich vergebe ihn auch. Ich will gar nicht mich drüber mit über Themen befassen, weil ich weiß, ich soll vergeben, es ist der Wille Gottes, ich will gehorsam sein, ich will gar nicht da lang Theater machen. So. also Vergebung. Die meisten Beziehungen scheitern dran, weil Vergebung nicht stattfindet, dann nur halbherzig. Ich kenne Leute, die sagen, hey, ihr seid zusammen in einer Gemeinde, wieso grüßt du denn nicht? Hast du ihm vergeben? Dann sagt er, Murat, ich habe dem vergeben. Wieso grüßt du ihn nicht? Ja, ich muss ja nicht mit ihm der beste Freund sein. Okay, alles klar. Aber ich habe ihm vergeben. Eines Tages werdet ihr vielleicht alle beide im Himmel sein, so. Ihr müsst die Ewigkeit miteinander verbringen, so. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Hey, es wird so sein. Manche Leute, wo du jetzt nicht leiden kannst, die dir wirklich auf Nerven gehen, das kann sein, dass du die Ewigkeit mit denen verbringst. Ich weiß nicht, wie das funktioniert bei Jesus so, keine Ahnung, aber Jesus sagt es so. Okay, dann Gegenwart, unser Brot. Also wir sollen um Gegenwartssachen beten, um unser Brot jetzt. Ich brauche Tee, ich brauche heute mein Brot. Vielleicht für meinen Bauch, aber auch ein geistiges Brot. So. Und dann geht es um die Zukunft. Dass Gott uns bewahren soll. Hey, Gott soll uns bewahren. Ich sage euch, es ist gut so zu beten. Wo dieser Anschlag oder was auch immer auf der Bismarckplatz vor 2 Wochen passiert ist, meine Tochter war da, 5 Minuten vorher sagt sie, Papa, ich war da, 5 Minuten davor. Und ich sage euch, ich bin begeistert, wirklich immer wieder von der Bibel, wie aktuell es ist. Und ich glaube, wir müssen ganz neu das vielleicht auch lernen, um unser tägliches Brot zu beten. Wir müssen ganz neu auch wieder lernen zu beten, dass Gott uns wirklich bewahren soll. So. Ich wollte euch noch einen Tipp geben, was ich mache, und dann seid ihr erlöst, aber seid ihr sowieso. Also. Ich könnte sehr, sehr, sehr viel noch über das Vaterunser sagen, aber die Zeit ist um. Also, was ich mache mit dem Vaterunser. Ich bete das Vaterunser. Und das könnt ihr vielleicht machen. Manche Theologen sagen, betet das Vaterunser immer. So. Wirklich dieses Vaterunser zu beten. Hey, in Amerika gibt es jetzt mittlerweile einen Trend, und ich glaube, es wird auch langsam auch nach Deutschland kommen, nach Europa. Die Amis sind meistens ein paar Jahre uns voraus. Viele Leute gehen wieder in katholische Kirche, in anglikanische Kirche, eher in traditionelle Kirchen. Wieso? Weil sie sagen, es gibt Liturgie, es gibt so Abläufe. Das gibt es in Freikirchen oft nicht so. Und ich sage euch, Vater unser kann uns ein Stück weit helfen. Ich würde sagen, bete das Vater unser täglich, aber bete es so, dass du wirklich ganz langsam betest. Bete es langsam und wirklich achte drauf, was du betest. Mein zweiter Tipp, wie ich das Vater unser bete. Also ich bete so, Vater unser im Himmel. Dann sage ich, Vater, ich sehe dich gar nicht. Oft würde ich echt gern mehr wissen, wo du bist. Du bist mein Vater, ich habe eigentlich gar keinen Vater gehabt, so. Ich würde viel mehr deine Liebe spüren, so. Oder dein Reich komme. Ich sage, Gott, dein Reich komme, das wünsche ich mir wirklich ganz arg in meine Familie, dass dein Reich, dass dein Wille in meinem Leben geschieht, bei meiner Familie. Ich möchte, dass dein Reich bei meiner Nachbarschaft kommt. Ich kenne so viele in meiner Nachbarschaft, die Probleme haben, dass wirklich dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also was mache ich? Ich probiere das Vaterunser, ich nehme einen Satz und probiere dieses Satz umzubauen und so zu beten, wie es für mein Leben connected so. Und ich finde es super. Oder dein Reich komme, deine Kraft, deine Macht, deine Herrlichkeit sollen wir sehen. Ich bete, Herr, ich möchte wirklich deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte, dass mein Freund zum Glauben kommt. Ich möchte viel mehr Wunder erleben, so. Aber ihr könnt es mal probieren, wirklich probiert es mal. Erstens mal das Vaterunser zu beten, langsam auf die Worte zu achten. Zweitens einen Satz zu nehmen und diesen Satz umzuformulieren, wie es für euch passen tut. So. Okay, ich möchte noch beten. Und dann, Vater, wir danken dir, Jesus. Jesus, wir wollen wirklich sagen, dass wir dich lieben. Und wir wollen dich echt bitten, Herr, dass du ganz neu wirklich uns das Vaterunser, das Gebet uns wirklich auf den Herzen legst. Ich möchte dich bitten, Vater, für Menschen, die echt es ihnen schwerfällt zu beten, die viel auch Negatives erlebt haben im Beten, Herr, echt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du deinen Geist ausgießen tust, dass Leute ganz neu ermutigt werden, dass Leute im Gebet ganz neu Vertrautheit finden, Kraft finden, Stärke finden, Jesus. Und ich möchte dich echt bitten, Herr, wir wollen dich bitten, Herr, wie die Jünger, dass du uns wirklich lehrst zu beten, Herr, echt. Ich möchte dich bitten für mich, für unsere Gemeinde, aber auch für die FEG Heidelberg, dass du ihnen lehrst, wie sie beten, Herr, echt. Und ich möchte dich echt bitten, dass sie wirklich ganz viele Gebetserhörungen haben. Herr, dass sie wirklich Wunder erleben, dass die Gemeinde betet, dass sie auf die Knie geht und wirklich spürt, Herr, wie du sie reich beschenken tust. Und ich möchte dich echt bitten, dass die FEG Heidelberg wirklich ganz neu deine Nähe sucht, dich im Verborgenen sucht, Herr, und wirklich auch erlebt, wie deine Segnung über sie kommt, dein Frieden über sie kommt und dass sie wirklich merken, Herr, dass Gebet am besten ist, wenn sie wirklich mit dir zusammen sind und es ihnen selber gut tut, Herr, echt. Und dass sie wirklich auch in der Stadt Heidelberg durch Gebet Einfluss nehmen, Herr, echt. Wir wollen dich bitten, Herr, gib du deinen Segen, gib wirklich Gelingen und zieh uns wirklich in deine Gegenwart, Herr. Amen.